Letzten Sonntag haben wir Ostern gefeiert. Wie war das Osterfest dieses Jahr für dich? Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wenn wir gemeinsam im Gottesdienst diesen Satz sprechen, dann ist für mich Ostern. Jochen hat das ja letzten Sonntag in der Begrüßung auch ganz toll gemacht und ganz toll gesagt. Ich habe mich da das richtig nachvollziehen können. Und wir haben zu Hause auf dem Sofa den Ostergruß auch beantwortet. Trotzdem ist Ostern dieses Jahr nicht so richtig in meinem Herzen angekommen. Ich habe unseren gemeinsamen Ostergottesdienst vermisst. Und vielleicht geht es euch ja auch so. Darum soll es heute in der Predigt noch einmal um das Thema Auferstehung gehen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Was bedeutet Auferstehung für dich? Woran denkst du, wenn du das Wort hörst? Denkst du an die Bilder alter Meister wie Matthias Grünewald? Denkst du an die Hymne der DDR, auferstanden aus Ruinen? Denkst du an die notwendige Auferstehung unserer Gesellschaft nach dem Lockdown? Wenn ich das Wort Auferstehung höre, höre ich Musik. Das Et Resurrexit aus der Homolmesse von Bach. Wer mich kennt, weiß, dass ich leidenschaftliche Chorsängerin bin. Und in meinen Augen, in meinen Ohren hat niemand das Thema Auferstehung, Auferstehung Christi besser vertont als Johann Sebastian Bach. Wenn ihr heute Nachmittag euch vielleicht zum Tee oder Kaffee trinken hinsetzt, hört euch das Stück doch mal an. Die ganze Hamollmesse dauert ziemlich lang, aber das Et Resurrexit, die Auferstehung, vielleicht nimmt ihr noch die Kreuzigung, das Cruciatus mit dazu, das Kruzifixus, dann kriegt ihr einen Eindruck und vielleicht kommt dann auch Ostern ein bisschen in euren Herzen an. Welche Rolle spielt das Thema Auferstehung in unserer Gesellschaft, in unserer Gemeinde, in deinem Leben? Ein Thema, bei dem sich die Geister scheiden, oder ein Thema, das so absurd ist, dass eigentlich niemand mehr darüber nachdenkt? Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ein Satz, den wir an Ostern mitsprechen, weil es dazugehört, weil es ja irgendwie wichtig ist. Ein Satz, den wir gerne Ostern mitsprechen, weil es sich so gut anfühlt mit der ganzen Gemeinde und es ist so schön und dann merkt man so richtig in seinem Herzen, jetzt ist Ostern und eine Woche später packen wir ihn dann mit der Osterdeko wieder auf den Dachboden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wir werden uns jetzt heute einen Text anschauen, den Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Das ganze Kapitel 15 handelt vom Thema Auferstehung. Keine Angst, ich werde jetzt nicht das ganze Kapitel mit euch lesen, nur einige Verse. Aber wenn ihr Feuer gefangen habt und noch mal ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen wollt, könnt ihr gern heute Nachmittag euch auch die anderen Sachen noch angucken. Ich lese den Predigttext. Der steht in 1. Korinther 15, Vers 12 bis 19. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Ein typischer Paulustext. Beim ersten Lesen sehr verwirrend. Darum möchte ich jetzt Stück für Stück mit euch durch diesen Text gehen und herausarbeiten, was er für uns heute zu sagen hat. Die Gemeinde in Korinth ist von Paulus gegründet worden. Davon können wir in der Apostelgeschichte lesen. Einige Zeit später befand sich Paulus in Ephesus und einige Leute aus Korinth kamen mit einem Brief, mit Fragen, die das Gemeindeleben bestimmt. Und Paulus hat diese Fragen dann ebenfalls in einem Brief beantwortet, und zwar so allgemeingültig, dass er es ins Neue Testament geschafft hat. Das ist der erste Korintherbrief, so wie wir ihn kennen. Was war der Anlass? Warum hat Paulus über dieses Thema geschrieben? Schauen wir mal in den Anfang unseres Textes. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Die Situation in Korinth war offensichtlich folgende. Es gab da Leute, die der Meinung waren, es gäbe ganz allgemein keine Auferstehung der Toten. Die Frage, die Paulus hier stellt, ist eine rhetorische Frage. Für ihn ist es selbstverständlich, dass es eine Auferstehung der Toten gibt, weil ja auch Christus von den Toten auferstanden ist. Trotzdem befasst er sich mit den Leuten, die damit offensichtlich ein Problem haben. Das Thema scheint ihm wichtig zu sein. Und für ihn hängt das Thema Auferstehung der Toten ganz fest mit der Auferstehung Christi zusammen. Grundlegende Bedingung für das ganze Thema ist die Auferstehung Christi. Es wird gepredigt, so schreibt er, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Die Auferstehung Christi ist also nicht ein Stück spezifisch paulinischer Theologie, sondern sie wird einmütig von allen Aposteln so verkündigt. Darüber hat Paulus auch in den Versen davor geschrieben. Wie sieht das bei uns aus? Wie sieht es bei dir aus? Glaubst du an die Auferstehung der Toten, an das ewige Leben? Glaubst du, dass Christus von den Toten auferstanden ist? Aussagen, die immerhin Teil des apostolischen Glaubensbekenntnisses sind. Aber wie stellst du dir das vor? Machst du dir überhaupt Gedanken über dieses Thema? Oder ist das ein Thema, das Ostern mal kurz aufkommt und das man sonst gedanklich aufs jüngste Gericht verschiebt? Paulus lässt sich auf die Sichtweise der Leute in Korinth ein und erklärt im Folgenden, warum diese beiden Aussagen zusammengehört. Wir lesen weiter. Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Das ist zunächst mal logisch. Wenn es überhaupt nie eine Auferstehung der Toten gibt oder gegeben hat, dann kann natürlich auch Christus nicht von den Toten auferstanden sein. Und selbst wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist, was ist das Problem? So könnten die Zweifler in Korinth gesagt haben. So könnten auch wir heute fragen. Das Entscheidende ist doch Karfreitag passiert. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Wir sind mit Gott versöhnt. Braucht es da noch eine Auferstehung der Toten? Das gibt es doch nicht. Tod ist tot. Die Frage, die sich stellt, ist also, welche Bedeutung hat das Thema Auferstehung überhaupt für unseren Glauben? Paulus spielt das Gedankenspiel weiter und kommt jetzt zu einem zentralen Satz, den ich mir in meiner Bibel fett angestrichen habe. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Die Auferstehung Christi ist grundlegend. Ohne Auferstehung Christi brauchen wir nicht zu predigen und brauchen wir auch nicht zu glauben. Die Predigt oder die Verkündigung und der Glaube sind dann vergeblich. Kenos, das ist das Wort, was im Griechischen steht. Das bedeutet eigentlich leer, kraftlos und im übertragenen Sinne dann auch grundlos vergeblich. Leere, kraftlose Worte, ein Glaube, der sich auf nichts gründet, eine vergebliche Geschichte. Warum aber ist die Auferstehung Christi so wichtig für unseren Glauben? Für die Vergebung meiner Sünden würde doch der Karfreitag reichen. Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Mir ist vergeben. Ich bin mit Gott versöhnt. Im christlichen Glauben geht es aber nicht nur um ein Fürwahrhalten theologischer Grundsätze oder dem Versuch einer bestimmten ethischen Haltung, sondern es geht um eine Beziehung. Eine Beziehung zwischen mir und Jesus, dem Christus, dem Messias. Wenn ich Christ bin, wenn ich Nachfolger Jesu bin, ein Jünger Jesu, dann ist Jesus mein Rabbi, mein Meister, mein Lehrer. Ich kann natürlich als Nachfolger Jesu seine Lehren für gut heißen und versuchen, sie in meinem Leben umzusetzen. Dann lebt Jesus sozusagen in den Worten und Taten seiner Jünger weiter. So verstehen manche Leute die Auferstehung Jesu als eine Interpretation der Botschaft Jesu. Nach dem Motto, die Sache Jesu geht weiter. Gott steht zu dem, was Jesus gesagt und getan hat. Dann wäre Jesus nicht auferstanden, sondern würde in seinen Jüngern weiterleben. Aber eine gelebte Beziehung ist das nicht. Eine richtige Beziehung rechnet mit einer Reaktion meines Gegenübers. Eine Beziehung zu einem Toten ist sinnlos, eine Illusion. Ein solcher Glaube, der sein Vertrauen auf einen Toten setzt, ist Kenos, leer, kraftlos, grundlos, vergeblich. Paulus bringt noch einen weiteren Aspekt. Was wäre, wenn Christus nicht auferstanden wäre? Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Was in diesem Vers zunächst mal auffällt, zumindest in der Luther-Übersetzung, ist, dass zum ersten Mal das Wort auferwecken und auferstehen nebeneinander erscheinen. Was ist da jetzt an Ostern geschehen? Eine Auferweckung oder eine Auferstehung? Ich könnte jetzt einen langen Vortrag über die griechische Sprache halten, über die großartigen Möglichkeiten, im Griechischen Aspekte auszudrücken, die man im Deutschen so nicht wiedergeben kann. Aber ich mache das dann doch lieber nur mit den Leuten, die das wirklich interessiert. Fakt ist, im Originaltext, im Griechischen, wird kein Unterschied gemacht zwischen Auferstehung und Auferweckung. Es ist das gleiche Wort. Und auch das Auferwecktwerden oder Auferstehen ist auch im Griechischen die gleiche Vokabel, das gleiche Verb. Das heißt, es sind eigentlich zwei Seiten einer Medaille. Und wenn ihr in verschiedenen Bibelübersetzungen nachguckt, werdet ihr auch sehen, einige Übersetzer übersetzen es so und andere so. Eigentlich geht es nur darum, ob ich Christus, Jesus Christus, mehr als Mensch oder mehr als Gott sehe. Aber auch das ist ein anderes Thema. Da könnt ihr gerne nochmal auf mich zukommen, wenn es euch das mehr interessiert. Zurück zu Paulus. Er argumentiert, wenn es keine Auferstehung gäbe, dann würde jeder, der sie verkündet, als Lügner dastehen, als falscher Zeuge. Und die falschen Zeugen, die kennen wir ja aus der Passionsgeschichte. Als Jesus vom Hohen Rat stand, traten falsche Zeugen auf, die irgendwelche Sachen über ihn verbreitet haben. Fake News, würde man heute sagen. Und diese falschen Zeugen, die waren, erinnert ihr euch vielleicht, ja so schlecht gebrieft, dass die sich völlig widersprochen haben. Aber hier geht es nicht um irgendeinen Prozess vor einem menschlichen Gericht. Es geht um die Frage, ob Paulus und die anderen Verkündiger bewusst etwas Falsches über Gott sagen. Und zwar nicht irgendwelche Gedanken über Gott, irgendwelche theologischen Spitzfindigkeiten, über die man so oder so denken kann, sondern etwas, das Gott getan hat oder eben nicht getan hat. Das Thema Auferstehung ist für die Verkündigung zentral. Das hat Paulus schon im Vers davor deutlich gemacht. Und das wiederholt er auch im nächsten Vers noch einmal. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Das entspricht ungefähr dem Vers 13. Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. Auch das erinnert an Vers 14. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Allerdings mit einer Steigerung des Urteils. Euer Glaube ist dann nicht nur vergeblich, sondern er ist nichtig. Matthäus. Das heißt auch vergeblich, aber es heißt eben auch nichtig erlogen. Das ganze Fundament eures Glaubens basiert dann auf einer Lüge. Einer Lüge der falschen Zeugen. Und vor allem die weiteren Konsequenzen sind verheerend. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Offensichtlich ist ohne die Auferstehung Christi nicht nur mein Glaube vergeblich, weil er auf einen Toten baut. Selbst für die Vergebung meiner Sünden reicht der Tod am Karfreitag ohne die Auferstehung am Ostersonntag nicht. Wie kann man das verstehen? In Römer 4, Vers 25 schreibt Paulus dazu über Jesus, welcher ist um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Das heißt, für unsere Sünden brauchen wir Jesu Opfer am Karfreitag. Aber für unsere Rechtfertigung gegenüber Gott brauchen wir die Auferstehung am Ostersonntag. Theologische Spitzfindigkeiten? Nein. Tod und Auferstehung Jesu Christi sind für Paulus untrennbar verbunden. Und nur in dieser Verbindung sind sie auch wirklich heilswirksam, können sie wirklich unser Heil bewirken. Ohne Auferstehung der Toten keine Vergebung der Sünden. Eine sehr schöne Formulierung zu dem Thema habe ich bei dem reformierten Theologen Paul Humberg gefunden. Der hat geschrieben, wir haben kein Heilmittel gegen die Sünde, wir haben einen Heilsmittler. Alles hängt an der Gemeinschaft mit Jesus, dem Versöhner und Erretter. Alles ist ganz persönlich. Man kann nur aus Jesu Hand die ewige Gnade Gottes empfangen. Kreuz ohne Auferstehung ist sinnlos. Karfreitag ohne Auferstehung ist sinnlos. Matthäus, vergeblich, unnütz, zwecklos, aber auch nichtig erlogen. Und das gilt auch für die, die in Christus entschlafen sind. Das heißt, die Gläubigen, die bereits gestorben sind. Warum, könnte man fragen. Kann es denn nicht auch die Auferstehung Christi, auch ohne die Auferstehung Christi, ein Leben nach dem Tod geben? Dem widerspricht Paulus nicht. Er behauptet nicht, dass die Toten dann gar nicht mehr existieren würden. Es ist viel schlimmer. Sie wären verloren. Sie haben vielleicht in ihrem Leben auf Christus vertraut, aber ohne Auferstehung Christi keine Sündenvergebung. Und das gilt auch für die Zeit nach dem Tod. Daher schreibt Paulus abschließend, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Ohne Christi Auferstehung können wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen. Aber diese Hoffnung gründet ja dann auf einen Toten. Schön dumm, wenn die Hoffnung auf Jesus sich nur auf unser Leben beschränkt und mit dem Tod begraben ist. Dann wäre es doch besser, gleich ganz darauf zu verzichten. Dann sind wir die elendsten unter allen Menschen. Wie sieht es jetzt mit uns aus? Wie sieht es mit dir aus? Neigst du dazu, Themen, die dir fremd, unangenehm oder peinlich sind, auszublenden? Reicht es dir, an Ostern im Chor, er ist wahrhaftig auferstanden, zu sagen und das Thema dann mit den Ostereiern wieder auf den Dachboden zu packen? Wie stellst du dir die Auferstehung Christi vor? Wie lebst du deine Beziehung zu Jesus Christus, dem Auferstandenen? Welche Hoffnung hast du auf deine eigene Auferstehung? Und kannst du darüber mit deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen, deinen Freunden reden? Paulus möchte in diesem Abschnitt deutlich machen, dass das Thema Auferstehung nicht irgendein Thema ist, über das man sich Gedanken machen kann oder eben nicht. Es ist das zentrale Thema schlechthin. An ihm hängt unsere Hoffnung, unser einzig Trost im Leben und im Sterben. Ich will euch aber nicht im Tod und Sterben lassen. Auch Paulus bleibt an dieser Stelle nicht stehen, denn in Vers 20 geht es dann weiter. Nun aber ist Christus auferstanden von dem Toten. Das ist dann der nächste Abschnitt. Aber das können wir mitnehmen in die kommende Woche. Weil Jesus Christus auferstanden ist, sind wir alles andere als die Elendsten unter allen Menschen. Weil Jesus Christus auferstanden ist, haben wir Gewissheit unseres Glaubens. Weil Jesus Christus auferstanden ist, sind uns unsere Sünden vergeben. Und weil Jesus Christus auferstanden ist, haben wir die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Halleluja.